Frauen haben manchmal so ein bisschen die Neigung, das Thema Finanzen lange vor sich herzuschieben. So nach dem Motto, ach, kann man immer noch machen. Mit jedem Monat, den du wartest, wird es teurer, weil du musst später immer mehr aufwenden, um das gleiche Ergebnis zu haben, als wenn du früher angefangen hättest.
Ich begrüße euch super herzlich zum Her Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Heute geht es mal darum, welche Versicherungen wir eigentlich benötigen und vor allen Dingen, welche wir nicht benötigen. Ich halte es für sehr wichtig, dass wir das heute mal klären, denn oft wird viel zu viel Geld für die falschen Versicherungen ausgegeben. So, und das bespreche ich mal mit meiner Gästin Carmen Stephan. Carmen hat nach ihrem BWL-Studium lange Jahre in der Finanzbranche gearbeitet. Sie war bei namhaften Unternehmen wie Fidelity oder Bank of New York. Und seit 2017 hat sie sich selbstständig gemacht als unabhängige Finanzberaterin mit Sitz im schönen Frankfurt. Und wir kennen uns schon eine ganze Weile, liebe Carmen. Und du kennst dich super aus mit dem Thema. Und deshalb freue ich mich, dass du heute meine Gästin bist. Erstmal ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Hallo, liebe Anne. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Ich habe es ja eben schon gesagt, du warst ja lange Bankerin und du warst sogar Fondsmanagerin. Dann hast du ja gesagt, du machst dich selbstständig und dann hast du mir gesagt, dass es sich so ergeben hat, dass die meisten deiner Kundinnen oder jetzt habe ich es schon vorweggenommen, deiner Kunden eigentlich Frauen sind. Kannst du ein bisschen sagen, wie das sich so entwickelt hat, wieso sich das so entwickelt hat für dich?
Ja, gerne. Zu mir kommen hauptsächlich Frauen, weil Frauen lassen sich gerne von einer Frau beraten, also die meisten Frauen zumindest. Und zum anderen haben Frauen auch so ein bisschen eine andere Herangehensweise an das ganze Thema Finanzen als Männer. Frauen gehen da ein bisschen vorsichtiger ran, sind auch ein bisschen umsichtiger manchmal ein bisschen zu risikoscheu, wie ich finde. Aber Frauen gehen insgesamt anders an das Thema ran und nutzen da auch gerne den Rat einer Frau.
Genau, das ist auch unsere Erfahrung, deshalb gibt es ja auch Her Money. Aber dann haben die den Weg zu dir gefunden und ich habe bei dir auf der Webseite gesehen, du hast auch was zum Thema Money Mindset bei dir drauf. Ist das Bestandteil deiner Beratung? Bevor du überhaupt in die Beratung gehst, vielleicht sollte ich das so herumfragen, oder?
Ja, genau. Bevor ich in die Beratung gehe, bekommen die Frauen erstmal von mir einen Fragebogen und da geht es auch schon um das Thema Money Mindset. Mhm. Also wie ist die Einstellung zu Geld? Was haben Sie als Kinder auch schon über Geld gelernt? Es gibt ja auch bestimmte Glaubenssätze zum Thema Geld. Und das spielt natürlich alles eine Rolle, wenn wir heute finanziellen Erfolg betrachten, also unseren finanziellen Erfolg. Oftmals sind es unbewusste Glaubenssätze, die uns sozusagen ausbremsen, weil dann im Hinterkopf irgendwie besteht der Glaubenssatz, naja, Geld ist nicht so wichtig oder reiche Menschen sind schlechte Menschen oder was auch immer. Es gibt alle möglichen unguten Glaubenssätze. Und das hält viele Frauen, aber auch natürlich Männer davon ab, wirklich sich mit Geld zu beschäftigen und auch wirklich Vermögen aufzubauen.
Ja, das erklärt wahrscheinlich auch deinen Erfolg, ne? Weil ich glaube, was da viele Frauen ja auch bemängeln, ist, dass so ein bisschen mit der Tür ins Haus gefallen wird und die denken, sie bekommen irgendwas verkauft, sie können keine Produkte, werden nur Produkte angeboten, ohne wirklich die Bedürfnisse verstanden zu haben. Und ich glaube, das ist auch etwas, was dich natürlich auszeichnet, aber auch andere Beraterinnen, die sich da auf dieses Thema spezialisiert haben, erstmal ein bisschen auf die Frauen eingehen, ne, und gucken, wo stehen sie eigentlich, bevor man dann ans Eingemachte geht. So, ans Eingemachte gehen wir jetzt aber. Ein Thema, was jetzt nicht so wahnsinnig sexy ist, aber das haken wir relativ kurz ab, ist das Thema Sachversicherung. Ja. Ich weiß, ich glaube gar nicht, dass du dazu entsprechend überhaupt Kundinnen berätst. Ich glaube, das ist ja gar nicht so dein Forte. Aber das ist ja schon, es gibt ja schon so gewisse Must-Haves. Was würdest du denn da empfehlen?
Also es gibt eine Sachversicherung, die man unbedingt haben sollte. Das ist die private Haftpflichtversicherung. Mhm. Da herrscht ja oft so die Meinung, ja, das ist die Versicherung, die zahlt, wenn du mal irgendwie bei einem Bekannten eine Vase für 200 Euro runterschmeißt und die Vase geht kaputt. Dann zahlt die Haftpflicht natürlich auch, aber das ist nicht das Hauptthema von der Haftpflicht. Haftpflichtversicherung, die zahlt dann, wenn die großen Schäden kommen. Also angenommen, du verursachst einen Unfall, wo Personen beteiligt sind, die dann einen schweren Schaden erleiden. Und dann zahlt die Haftpflicht zum Beispiel den Schadensersatz und der kann ja schnell in die Hunderttausende gehen. Und deswegen sollte man eigentlich eine Haftpflicht haben für wirklich dramatische große Schäden. Das kommt Gott sei Dank nicht so oft vor, aber wenn es vorkommt, dann ist es gut, wenn man eine Haftpflicht hat.
Ja, ich habe auch eine, ich finde die auch wichtig. Die kostet auch, glaube ich, gar nicht so viel, oder? Eine wichtige Info für euch in eigener Sache. Ein Mann ist keine Altersvorsorge. Das stimmt. Doch wie genau gehe ich meine Altersvorsorge zielstrebig an? Das klären wir mit euch gemeinsam auf der Her Money Safety Night am 11. November ab 18 Uhr. Ihr findet alle Infos dazu direkt natürlich auf hermoney.de. Nicht zu übersehen, unser Banner. Und es gibt für euch einen Code, HERMONEY33, mit dem ihr einen reduzierten Ticketpreis bekommt. Was erwartet euch? Ich finde ein Megaprogramm, das wir für euch zusammengestellt haben. Zum einen trefft ihr dort auf die Ikone der Frauenfinanzbewegung Helma Sick, die diesen legendären Satz geprägt hat, ein Mann ist keine Altersvorsorge. Wir sprechen vor allen Dingen aber darüber, wie ihr mehr Geld von eurem Arbeitgeber und dem Staat bekommt, um eure Altersvorsorge aufzubauen. Ihr lernt aber auch, wie ihr euer Gehalt selber verhandeln könnt. Wichtig auch, wir reden über Fonds und ETFs, wie ihr die nutzt für eure Rente, wie man die aufpeppen kann, aber auch, wie man das vielleicht später im Alter noch einsetzen kann. Wichtig auch zu wissen, welche Versicherungen brauche ich eigentlich, um generell gut aufgestellt zu sein. Denn ehrlich gesagt, nur einen ETF zu kaufen, ist auch keine Lösung. Und abschließend den Abend werden wir mit einer hochkarätigen Diskussionsrunde, auf die ich mich schon sehr freue, wo wir mit den Expertinnen und einem Experten einen Blick auf die Aktienmärkte werfen, über die neue Aktienrente sprechen und ob Lebensversicherungen ein Auslaufmodell sind. Also unbedingt dabei sein bei unserer Safety Night. Infos auf hermoney.de mit dem Code HERMONEY33. Alles groß geschrieben, HERMONEY. Bekommt ihr euer Ticket zum Preis von 9,99 € anstelle von 14,99 €. Also nix wie buchen und weitersagen an eure Freundinnen, Schwestern, Mamas, Tanten, Kolleginnen. Und gemeinsam sehen wir uns dann auf der HERMONEY Safety Night am 11. November. Wir freuen uns auf euch. Ja, was natürlich auch immer nachgefragt wird oder was ich auch so gehört habe, sind so gerade bei Frauen auch ist Zahnzusatz, Rechtsschutz, solche Sachen. Wie steht es denn damit? Würdest du sagen, kannst du machen, musst du nicht oder?
Ja, kann man alles machen. Also Rechtsschutzversicherung ist schon ganz sinnvoll als Arbeitnehmerin. Auch Hausratversicherung ist durchaus auch sinnvoll. Zahnzusatz natürlich. Das sind alles Sachen, die sind nice to have, wie ich finde. Aber nicht wirklich so notwendig. Also notwendig ist wirklich nur die private Haftpflicht. Alles andere kann man machen, muss man nicht machen.
Genau, aber das ist doch schon mal eine wichtige Aussage, wenn man mal so seinen Jahrescheck macht und guckt sich an, was habe ich denn noch alles da, brauche ich das wirklich alles? Und wenn man vielleicht auch versucht, nochmal ein bisschen kostengünstiger das ein oder andere zu gestalten, dann kann man das ja vielleicht für sich erwägen. Muss ich jetzt das alles irgendwie haben? Oder wie meine Tochter, die neulich heimkam und sich für ihre Uni neues iPad gekauft hat. Und dann hat man ihr natürlich gleich eine Versicherung mitverkauft.
Genau.
Ja, habe ich habe dann auch ein bisschen gelacht, aber sie fand es nicht so lustig. Sie fand das sinnvoll. Aber gut, you live and learn. Wie dem auch sei, aber ich glaube, elementarer wird es eigentlich. Und das ist für mich persönlich immer ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und es ist für unsere Frauen ganz wichtig, dass man seine Arbeitskraft absichert. Und wie du im Vorgespräch zu mir gesagt hast, die Haftpflicht für die Gesundheit, fand ich einen sehr guten Spruch. Klär uns doch mal auf, was es damit auf sich hat.
Also eine Berufsunfähigkeitsversicherung, auch kurz BU genannt, ist die Haftpflicht für die Gesundheit. Und das bedeutet, wenn man schwer erkrankt oder überhaupt erkrankt, dass man nicht mehr arbeiten kann, dann zahlt die BU eine monatliche Rente. Wenn es sein muss, so lange, bis man in Rente geht, also bis 65 oder 67. Grund ist dann schwere Erkrankung, man kann nicht mehr arbeiten, man kann seinen Lebensunterhalt nicht mehr verdienen. Und dann zahlt eben die BU, die Versicherung.
Jetzt hört man natürlich häufig, dass bei einer Berufsunfähigkeit nicht geleistet wird. Wie erklärst du dir das? Und vielleicht, was mich auch interessieren würde, ist, bezieht sich das jetzt nur auf den Beruf, den du zu dem Zeitpunkt ausgeübt hast? Was ist, wenn ich mich verändere? Vielleicht kannst du da mal was zu sagen.
Gerne. Die Berufsunfähigkeitsversicherung, die zahlt dann, wenn sie zahlen muss. Das heißt also, du musst vorher all deine Vorerkrankungen angeben. Also die Versicherung möchte natürlich ihre Risiken gering halten, ganz klar, und möchte wissen, wen hole ich mir denn da rein? Also was hat denn derjenige oder diejenige für Vorerkrankungen? Und das muss jetzt auch noch nicht mal was Schlimmes sein. Das kann durchaus sein, Migräne ist oftmals so ein Thema oder Rückenleiden. Also Rückenleiden ist ganz schwierig. Was auch ein Ausschlusskriterium ist, ist Psychotherapie. Also Psychotherapie ist ganz oft ein Showstopper. Dann wird also die BU gar nicht abgeschlossen oder wird abgelehnt. Und von daher sollte man wirklich nach Möglichkeit eine BU abschließen, wenn man noch jung und gesund ist. Je älter der Versicherungsnehmer wird, desto größer ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass er schon mal irgendeine Erkrankung hatte. Und dann wird es tatsächlich schwierig, eine BU zu bekommen. Man bekommt dann entweder Ausschlüsse, also dass bestimmte Bereiche nicht mehr versichert werden, oder man wird ganz abgelehnt.
Okay, also Ablehnung kommt dann vor, weil man eine Vorerkrankung hat. Ich habe das jetzt bei meiner, ich weiß jetzt aus meinem eigenen Umfeld, meine Tochter hatte eine Schulter-OP. Und da stand dann aber bei ihr in der Berufsunfähigkeitsversicherung drin, dass sie für 5 Jahre irgendwie, ich sag mal, gesperrt ist, wenn sie wieder was mit der Schulter hat. Liegt das daran, dass sie so jung ist, oder?
Das liegt, du hast immer, wenn du 5 Jahre lang beschwerdefrei bist oder bist nicht mehr behandelt, dann bist du quasi wieder versicherbar. Aber 5 Jahre solltest du nach Möglichkeit keine Erkrankung haben. Also die Versicherung schaut immer 5 Jahre in die Vergangenheit, beziehungsweise 10 Jahre, wenn es Krankenhausaufenthalte waren. Und dann kannst du wieder einen neuen Antrag stellen.
Also Migräne hatte ich früher auch oft. Hätte ich jetzt gar nicht dran gedacht, das anzugeben als Krankheit, ehrlich gesagt.
Ja, also du musst alles angeben, wirklich alles. Und ich rate auch dazu, das wirklich anzugeben, denn es gibt sowas wie eine vorvertragliche Anzeigepflicht. Und das heißt, du musst wirklich alles angeben, weil wenn du dann wirklich berufsunfähig wirst aufgrund einer Erkrankung, die du nicht angegeben hast, das sind dann die Fälle, wo die Versicherung nicht leistet. Weil die fragen dann natürlich genau nach und die wollen dann auch die Kontaktdaten des Arztes haben. Und wenn da schon mal während dieser Zeit etwas war, was du nicht angegeben hast, dann leisten die nicht. Dann müssen die leisten. Ja, deswegen ist das so wichtig, alles anzugeben.
Ja, das erklärt vielleicht, warum man dann oft sagt, okay, die leisten nicht, weil dann sich vielleicht herausstellt, dass gewisse Sachen nicht angegeben waren und dann sagen die, ziehen die halt den Joker und sagen, ja, hast du nicht gesagt, Edge Badge, sage ich jetzt mal. Ne? Also wirklich, dein Tipp wäre zu sagen, immer alles angeben, weitestgehend, und dann gucken, ob man überhaupt angenommen wird und das dann möglichst früh machen.
Richtig, am besten nach der Ausbildung oder man kann sogar eine BU schon als Kind machen, also Schüler-BU. Ab 10 Jahren kann man schon eine BU abschließen. Und der Hintergrund dabei ist, dass wenn die Kinder noch jung und gesund sind, dass man sich da sozusagen den guten Gesundheitszustand quasi wie einfriert, ja, oder einloggt. Und dann kann man später die Rente natürlich erhöhen ohne erneute Gesundheitsprüfung. Und das ist halt ein wichtiger Punkt. Denn wenn du die Rente später erhöhen möchtest, weil du halt in die Ausbildung gehst oder deine Ausbildung abgeschlossen hast und eigenes Geld verdienst, dann möchtest du ja wahrscheinlich mehr Rente haben als einfach nur 800 Euro oder so. Und das kannst du dann erhöhen ohne erneute Gesundheitsprüfung.
Okay, das wusste ich gar nicht, habe ich noch nie von gehört, dass man das schon so jung macht. Aber was kostet dann sowas, wenn man so ein Kind hat? Und
Für Kinder ist das nicht so teuer. Da kosten vielleicht 1.000 Euro Berufsunfähigkeitsrente, kosten vielleicht 30, 40 Euro, je nach Versicherung.
Okay.
Und da finde ich es manchmal sinnvoller, dem Kind zu Weihnachten lieber sowas zu schenken als der 50. Schlafanzug. Da hat das Kind dann wahrscheinlich mehr davon, als wenn man dann noch irgendwie ein Sachgeschenk macht. Und das ist eigentlich sinnvoller, sowas zu machen.
Ja, interessant. Also wie gesagt, ich kannte das gar nicht, dass das in dem jungen Alter schon geht. Aber ein wichtiger Punkt ist auch, ich sag mal so, drüber nachzudenken, wie hoch man das abschließen sollte. Was empfiehlst du denn da deinen Kundin, weil ich habe ja selber früher eine gemacht, ich habe die auch immer noch, weil ich die schon so lange habe, dann ab und zu gucke ich da mal hin, um zu sehen, ne, wie hoch die ist und so weiter. Was empfiehlst du da, wie viel soll man da absichern?
Also als junger Mensch oder Schüler kann man durchaus mal 1.000 Euro absichern, das ist schon ganz okay. Und bei einer Schüler-BU ist der Hintergrund ja der, wenn das Kind wirklich schwer erkrankt und ein Elternteil kann nicht mehr arbeiten gehen, dann dient quasi die BU-Rente als Einkommensersatz für Mutter oder Vater, der dann seinen Job aufgeben muss, oder? Ja,
okay.
Das ist auch gedacht. Also 1.000 Euro sind schon ganz sinnvoll. Und es ist dann auch so, später, wenn man dann arbeitet, jetzt angenommen mal so mit 25, 26, wenn man anfängt nach dem Studium und verdient wegen mir 3.000 Euro netto, und dann sichert man eben 60-80% davon ab als BU-Rente. Du darfst nie mehr absichern, als du verdienst. Weil sonst könnte mir der ja ein Interesse unterstellen, dass du berufsunfähig wirst. Dann würdest du dich ja besser stellen. Also 60-80% macht Sinn.
Okay.
Und das ist dann auch durchaus erschwinglich.
Oh, interessant. Vielleicht noch letzter Punkt zu der Berufsunfähigkeit. Wenn ich sage, ich bin jetzt, keine Ahnung, ich bin jetzt Assistentin oder ich bin im Marketing tätig. Und aufgrund eines Vorfalls kann ich diese Tätigkeit nicht ausüben. Irgendwann mal schule ich irgendwie um, mache dann was Neues. Zahlt diese Berufsunfähigkeit dann weiter bis an mein Lebensende, bis an die Rente oder wie muss ich das?
Genau, es ist immer das, was du am Anfang abgesichert hast, der Beruf, der abgesichert ist, der gilt auch dann später noch. Also wenn du später einen gefahrenträchtigeren Beruf ausübst, weil du umschulst auf irgendeinen Beruf, der halt mit mehr Gefahren verbunden ist, dann zahlt die BU trotzdem dann den ursprünglich abgesicherten Beruf.
Ah ja, das ist ja gut. Okay, dann hat man so ein bisschen eine Absicherung und ist dann nicht gezwungen, wieder so voll Geld zu verdienen, weil man kriegt dann die Leistung aus der Versicherung. Ja, verstehe. Genau. Ja, also ist auf jeden Fall, ich kann das nur empfehlen. Ich meine, ich verkaufe keine, du zwar schon, aber ich finde es halt elementar. Deshalb empfehlen wir das auch immer bei Her Money, zu sagen, sollte man sich immer angucken für sich selbst, ob man nicht sowas hat. Was natürlich auch an dieser Stelle häufig fällt, ist Stichwort Unfallversicherung. Weil wir hören auch immer wieder, dass viele denken, das langt ja dann eigentlich. Was ist denn da der Unterschied und deine Meinung auch dazu?
Genau, also eine Unfallversicherung, die zahlt nur bei einem Unfall. Und eine Unfallversicherung ist auch eine Sachversicherung. Auch wenn es komisch klingt, es ist eine Sachversicherung, aber eine Berufsunfähigkeitsversicherung, das gehört in den Bereich Leben, also Lebensversicherung oder Biometrie nennt man das auch. Und eine Unfallversicherung, da kann man auch zwar eine Unfallrente mit absichern, aber die zahlt tatsächlich nur, wenn man verunfallt. Also auch bei einem Unfall, Verkehrsunfall oder privater Unfall, was auch immer, dann Schaden davon trägt, dann zahlt die Unfallversicherung. Aber eine BU zahlt bei jeder Krankheit, auch bei einem Unfall.
Ja? Okay, ist also mit dabei. Und das andere ist nur im Fall des Unfalls.
Nur im Fall des Unfalls. Wird immer gern gemacht für Kinder. Ist jetzt auch nicht wirklich sinnlos. Ich finde eine Unfallversicherung durchaus auch schon sinnvoll. Gerade dann, wenn man zum Beispiel sehr viel im Verkehr unterwegs ist. Also ich habe zum Beispiel eine Kundin, die fährt den ganzen Tag mit dem Fahrrad durch die Gegend, weil die halt ihre Kunden mit dem Fahrrad eben aufsucht, nicht mit dem Auto. Und da ist natürlich durchaus sinnvoll, eine Unfallversicherung zu haben, weil die hat Frau und Kind, die ist verheiratet und hat Familie. Und da ist es halt wichtig, dass dann eben auch die Familie entsprechend abgesichert ist.
Okay, das gibt ja dann noch andere Gründe, warum das dann sinnvoller ist. Aber sagen wir, das Must-Have für die Berufsunfähigkeit und bei dem Unfallversicherung sind wir auch schon ein bisschen bei dem Nice-to-Have. Was gibt es denn sonst noch, was du aus deiner Sicht als nice to have bezeichnen würdest oder vielleicht als must have?
Sag mal, so eine Alternative zu einer BU, weil bei einer BU ist ja immer die Frage nicht, ob man sie möchte, sondern ob man eine BU bekommt. Aus den genannten Gründen schon. Es gibt Alternativen zur BU, wenn man eben keine BU bekommt, weil die Versicherung einen ablehnt. Da gibt es die sogenannte Grundfähigkeitenversicherung. Und die sichert die Grundfähigkeiten ab, also zum Beispiel sehen, hören, gehen, sitzen. Also wenn du eine dieser Grundfähigkeiten verlieren solltest aufgrund einer Erkrankung, dann bekommst du eine Rente aus dieser Versicherung. Und die ist dann auch so, die zahlt dann auch, die Rente wird gezahlt und du kannst aber trotzdem noch arbeiten. Also wenn du das kannst, wenn du in der Lage bist zu arbeiten, kannst du trotzdem noch arbeiten und du bekommst trotzdem die Rente. Bei einer BU ist das nicht so. Dann, wenn du eine BU-Rente bekommst, dann arbeitest du halt nicht mehr, dann kannst du kein weiteres Einkommen haben.
Ich dachte doch schon, wenn du einen anderen Beruf ausübst, dann kannst du doch die BU weiter bekommen, habe ich doch eben so verstanden.
Ja, dann kannst du natürlich dann kriegst du natürlich die BU-Rente. Bei einer Grundfähigkeitenversicherung ist es so, die ist an das Ereignis gekoppelt. Also wenn du zum Beispiel nicht mehr hören, sehen oder gehen kannst, dann bekommst du auf jeden Fall diese Rente aus der Versicherung, egal was du sonst noch machst.
Ja, verstehe. Also losgelöst von Beruf oder Unfall oder so irgendwas.
Von anderen Einkünften, genau.
Okay, interessant. Kannte ich ehrlich gesagt vorher auch nicht, aber gut, bin ja auch keine Versicherungsspezialistin. Was ich allerdings schon gehört habe, und wir hatten auch schon einen Podcast hier dazu mit den Kollegen von Canada Life, ist Dread Disease, also irgendwie schwere Krankheiten. Wie siehst du das?
Genau, eine schwere Krankheitenvorsorge ist das. Da bekommst du einen Einmalbetrag gezahlt, wenn du an einer schweren Krankheit erkrankst. Also es sind etwa 40, 50 Krankheiten sind dort aufgelistet. Und wenn du diese Krankheit, du musst die 14 Tage überleben, dann bekommst du die eine Summe gezahlt, wegen mir 100.000 oder 200.000 Euro, je nachdem, wie viel du absicherst.
Das ist eine Einmalsumme, die man dann bekommt.
Das ist eine Einmalsumme und da ist auch Psyche ausgeschlossen. Das heißt, die kannst du machen, wenn du schon mal eine Psychotherapie hattest, dann wird das dort nicht abgefragt. Das wären nur körperliche Krankheiten, also jetzt so, ja, nicht die Krankheiten abgefragt.
Ne? Ja, das ist schon krass. Also ich merke das immer wieder, wenn ich mich mit den Versicherungsthemen befasse, wie komplex das ist, ja. Also, ich meine, du machst das ja schon viele Jahre, kennst da die ganzen Feinheiten, da muss man echt am Ball bleiben. Also, um das vielleicht mal abzuschließen, BU, Berufsunfähigkeit, auf jeden Fall ein Go. Unfallversicherung, Grundfähigkeit, Dread Disease kann man machen, muss man nicht, kommt so ein bisschen auf die Situation drauf an, wie du es auch geschildert hast, je nachdem, was du für eine Kundin hast, was deren Lebenssituation ist, kann sich das dann irgendwie, kann das dann irgendwie sinnvoll sein. Was kosten so Policen dann so, was muss man dafür aufbringen bei der Berufsunfähigkeit?
Ja, genau, das hängt halt auch immer, wie gesagt, von deinem Gesundheitszustand auch ab. Es hängt davon ab, wie alt du bist und wie viel Rente du natürlich absicherst. Und dann kommt es immer drauf an, auf die Versicherung. Da haben viele auch unterschiedliche Tarife. Und es gibt auch, wie ich finde, nur einige wenige Versicherer, die da wirklich gut sind. Ich darf jetzt hier leider keine Namen nennen. Auch, aber es gibt tatsächlich echte BU-Experten. Und die haben da wirklich eine ausgewiesene Expertise. Und da würde ich auch wirklich nur dorthin gehen, die wirklich das, also die das immer machen, die das, deren laufendes Geschäft das ist, ne? Mhm. Da gibt es wirklich ein paar ganz gute und mit denen arbeite ich auch zusammen.
Okay, als Maklerin kannst du ja eh aussuchen, mit wem du da zusammenarbeitest, ne? Stichwort Kosten muss ich dir ja auch nicht erzählen, hörst du wahrscheinlich nicht zum ersten Mal. Ja. Wird ja sehr häufig auch immer Kritik geäußert, vor allen Dingen, wenn man sich so digital umschaut, im Instagram und sonst wo, dass eine Finanzberatung viel zu teuer ist, bringt nichts. Ich sehe das nicht so, ja, weshalb ich auch mit dir spreche, weil ich finde, du hast ja, das hört man ja auch, und dein Know-how ist natürlich sehr umfangreich und geizesgeil ist eben auch nicht immer die Lösung. Wie muss man sich das vorstellen, wenn eine Frau zu dir kommt, eine Kundin, oder es kann ja auch ein Mann kommen, aber unsere Hörerinnen sind ja weiblich. Was hast du für ein Modell? Bist du Honorarberaterin, Profession? Vielleicht kannst du es mal ein bisschen einsortieren.
Ja, also ich mache immer so eine Mischung aus Honorar und Provision, wobei sich der Schwerpunkt immer mehr Richtung Honorar bewegt. Es ist so, wenn jemand zu mir kommt, dann ist das erste Gespräch immer erstmal kostenfrei, weil es geht ja darum, sich erstmal kennenzulernen und mal zu schauen, was hat die Person für Anliegen, was hat die für Wünsche, wie aufwendig ist auch die Beratung. Und dann geht es einfach darum, dann tiefer einzusteigen. Und das erste Gespräch ist das Kennenlerngespräch und ist immer kostenfrei. Und da gibt es aber schon immer eine ganze Menge Informationen. Denn die Frauen oder die Kunden bekommen vom ersten Gespräch einen Fragebogen. Und da können sie dann schon mal hinterlegen, um was es ihnen eigentlich geht. Weil Finanzberatung ist ja für den einen nur eine Überprüfung der Altersvorsorgeverträge, der andere hat wegen mir Geld geerbt oder gespart und möchte das anlegen. Und von daher ist es immer unterschiedlich. Es ist nie irgendwie Standard und von daher ist es auch immer sehr abwechslungsreich.
Ja, deshalb machst du es ja auch gerne, ne? Genau. Jeden Tag ein neues Thema und da kann sich neu reindenken. Also ich kann mir das auch gut vorstellen.
Ja, ja. Und was die Kosten angeht, ist es so, wie gesagt, das erste Gespräch ist kostenfrei. Wenn man ein Depot macht, also wenn es um ein Depot geht, wo eben Geld angelegt wird über Investmentfonds, egal ob jetzt aktiv oder passiv, dann nehme ich vorab eine Pauschale zur Einrichtung, bis es alles eingerichtet ist und Beratungsprotokoll, Anlegerprofil. Also du kennst es ja, das ist ja ein Riesenrattenschwanz, der da erstmal vorher gemacht werden muss. Und dann nehme ich eine jährliche Service-Fee und das ist ein Prozentsatz vom Depotwert. Und das heißt, wenn das Depot an Wert gewinnt, dann verdiene ich mehr, genauso wie dann die Kundinnen, gut laufendes Depot hat. Und wenn das Depot fällt, dann verdiene ich weniger. Also das heißt, wir haben immer gleiche Interessen und ich nehme auch keinen Ausgabeaufschlag, denn der Ausgabeaufschlag von 5%, der vorher abgeht bei Banken oder so, der ist ja, das ist ja dann, wenn man es mal überspitzt sagt, dann hat der Berater eigentlich kein Interesse mehr dran, sich um das Depot zu kümmern, weil er hat sein Geld schon bekommen. Also es ist ein bisschen zynisch formuliert, aber es ist tatsächlich so, ich bin mit meinen Kunden lieber auf Augenhöhe und sitze mit denen im einen Boot. Wenn die Märkte gut laufen, dann läuft es halt auch für mich gut. Wenn sie schlecht laufen, verdiene ich halt auch weniger. So.
Ja.
Ich nie einen Interessenkonflikt.
Ja, ja, aber das finde ich eigentlich auch nur fair. Und du begleitest sie ja auch, du bist ja nicht nur einmal dabei, sondern fortlaufend und ist auch deine Zeit. Und ja, ich sag mal so, ein bisschen mitgehangen, mitgefangen.
Es ist ein langjähriger Prozess und deswegen finde ich es auch wichtig, dass man sich vorher Zeit gibt, um sich mal kennenzulernen, um mal rauszufinden, können wir überhaupt wirklich langfristig miteinander arbeiten? Denn wenn jemand mit Mitte 30 zu mir kommt, gut, ich werde jetzt wahrscheinlich keine 30 Jahre mehr arbeiten, weil ich bin schon 54, aber trotzdem wollte ich das noch den Job noch mal eine Weile machen und 20 Jahre habe ich eigentlich schon vor, noch zu machen. Aber es ist ein langjähriger Prozess und man trifft sich dann auch einmal im Jahr und entweder online oder offline und dann spricht man eben über die Geldanlage und so. Und deswegen muss auch die Chemie stimmen.
Ne? Ja, das halte ich auch für wichtig. Ich habe jetzt, ich habe ja auch eine Beraterin, mit der ich arbeite, nicht weil ich keine Ahnung habe von Fonds oder Geldanlage, sondern einfach, weil ich auch gerne so einen Impuls nochmal bekomme oder auch so ein bisschen eine Begleitung und jemand, der mal sagt, jetzt sollst du mal das und das machen. Und jetzt hat die leider die Firma gewechselt und das ist irgendwie ganz schlecht für mich. Und da muss ich jetzt überlegen, was ich mache. Bin so ein bisschen auf weiter Flur und ich verstehe das gut, weil wenn man, man kennt sich ja dann auch so ein bisschen, man weiß so, was die eine mag, was sie nicht mag, auch bis die Lebensumstände. Und ich glaube, wir Frauen mögen das ja eh, ne? Dass wir da einfach da auch ein bisschen ganzheitlich gesehen werden wollen und nicht nur um das Produkt an sich geht, das ist ja ein bisschen öde. Ne? Genau. Wir haben jetzt über Langlebigkeit gesprochen und lange Beziehungen. Vielleicht nochmal was zum Depot oder die Ergänzung zum Depot, was ja viele deiner Kundinnen oder unsere Hörerinnen auch haben. Was empfiehlst du denn, wenn man das sogenannte, Langlebigkeitsrisiko absichern möchte, ne? Weil ein Fonds zu haben ist toll und kann man reinsparen oder man hat es und lässt es laufen. Aber für manche einen ist es ja vielleicht auch notwendig zu sagen, ich werde vielleicht, du arbeitest jetzt noch 20 Jahre, aber vielleicht willst du ja 40 Jahre noch leben. Wie willst du denn da gucken, dass deine Kohle passt? Was rätst du denn da deinen Kundinnen?
Richtig, genau. Und da kommt dann wieder eine Versicherung ins Spiel, eine Rentenversicherung und zwar in Form einer Fondspolice. Und eine Versicherung schließt man ja ab, um ein Risiko abzusichern. Und du sagst es eben gerade schon, Anne, das Risiko ist dann wirklich alt zu werden, ein langes Leben zu haben, weil wir wissen ja alle nicht, wie alt wir werden. Und deswegen eine Rentenversicherung, wenn du dich dann für die lebenslange Rente entscheidest, du kannst ja immer wählen zwischen Kapitalabfindung oder der lebenslangen Rente. Und die Rente, die wird gezahlt, so lange wie du lebst, egal wie alt du wirst. Und wenn dein Topf leer ist, dann zahlt die Versicherung trotzdem weiter. Das muss die Versicherung dann halt darstellen. Ja.
Also kann das dann schon sinnvoll sein, da, ich sag jetzt mal, auf Rendite zu verzichten. Ja, weil du hast ja die Kostenkomponente, aber deshalb hast du ja dann auch eine Versicherung. Ja, dass man da vielleicht sein Depot hat und macht das ergänzend oder so.
Ja, wobei du musst gar nicht mal auf Rendite verzichten, denn wenn du heute anfängst zu sparen, dann kannst du ja auch über Investmentfonds oder ETFs eben ansparen und kannst dadurch dann schon mal ein schönes finanzielles Polster aufbauen. Und du kannst dann auch später, wenn die Rentenphase eingetreten ist, kann das Geld auch aus einem quasi Investmentfonds gezahlt werden. Aber das machen nicht alle Versicherungen. Da gibt es nur ganz wenige, die das machen. Und das halte ich halt schon für sinnvoll, denn wenn du das Geld in den Deckungsstock der Versicherung legst mit 0,9 beziehungsweise 0,25 ab nächstem Jahr, dann kannst du da natürlich auch nicht mehr allzu viel davon kaufen. Ich sollte das Kapital auf jeden Fall noch arbeiten können, auch in der Rentenphase. Das macht Sinn als Ergänzung zu einem Depot, denn in einem Depot kannst du dir später dann einen Auszahlplan machen, aber je nachdem, wie hoch der ist, ist dein Depot halt irgendwann aufgebraucht. So, und dann bist du 85 und du bist noch topfit und du hast aber kein Geld mehr.
Das ist nochmal richtig krachen lassen und dann hast du nicht mehr so viel.
Das ist ganz doof.
Das wird uns zwar nie passieren. Wir werden mindestens 85. Und Geld werden wir auch haben, weil wir haben ja vorgesorgt. Ja, aber es ist wichtig, ne? Also ich denke mal, deshalb, wir machen ja auch die Her Money Safety Night und da ist es auch so ein Thema, das war mir auch ein Anliegen, die zu machen. Unter anderem aus diesem Grund, weil viele doch sehr kurzfristig denken, sagen, wir bauen Vermögen auf in Fonds und ETFs und bedenken aber gewisse Faktoren nicht, ob das jetzt Vererbbarkeitssachen sind oder eben dieses professionell ausgedrückte Langlebigkeitsrisiko, sprich, ich habe also mehr Leben übrig als Geld. Und deshalb finde ich das wichtig, dass man das auch für sich im Kopf klar hat, Man kann auch eine Versicherung in Gestalten moderner, ja, heute mit Fonds und ETFs auch, hat vielleicht nicht so die Rendite 1:1, wie wenn man das direkt macht. Aber man weiß, ich kriege dann eben bis zum Tage X Summe X.
Ja. Ja.
Vielleicht noch abschließend, also wir haben ja schon, glaube ich, einiges jetzt besprochen. Vielleicht jemand, der Kinder hat oder einen Partner hat und den absichern muss. Was würdest du denn so jemanden empfehlen? Also die Schüler, Berufsunfähigkeit haben wir ein bisschen gesprochen, das kann man machen, ja, muss man nicht. Würdest du dann vielleicht jemanden raten, der jemanden absichern möchte, auch eine Versicherung zu machen?
Also es ist durchaus sinnvoll, wenn jetzt zum Beispiel eine Immobilie finanziert wurde, dann sollte man auf jeden Fall, sollte derjenige, der die finanziert hat oder auf den die Finanzierung läuft, eine Lebensversicherung abschließen, dass für den Fall, dass derjenige dann verstirbt, dass der andere dann eben auf jeden Fall die Immobilie bezahlen kann. Ja, so, das ist halt schon ein wichtiger Punkt. Ich finde es immer wichtig, dass man, wenn Frau und Kinder zu Hause sind, Frau geht nicht arbeiten oder nur ganz wenig und der Mann verdient gut, dass der Mann sich auf jeden Fall über eine Risikolebensversicherung absichern sollte, beziehungsweise die Familie absichern sollte, wenn ihm was passiert, dass die Frau auf jeden Fall gut abgesichert dasteht. Also das macht durchaus Sinn.
Ja, ich finde auch. Carmen, ich glaube, wir haben hier schon sehr, sehr viel abgehandelt. Wenn du noch was Abschließendes unseren Hörerinnen mit auf den Weg geben möchtest, it's the time to do it now.
Das mache ich gerne. Frauen haben manchmal so ein bisschen die Neigung, das Thema Finanzen lange vor sich herzuschieben. So nach dem Motto, ach, kann man immer noch machen, jetzt ist erstmal was anderes wichtig, ich muss erstmal das bezahlen und die Ausbildung noch machen, was auch immer. Mit jedem Monat, den du wartest, wird es teurer, weil du musst später immer mehr aufwenden, um das gleiche Ergebnis zu haben, als wenn du früher angefangen hättest. Also nach Möglichkeit bald anfangen, nicht aufschieben und es auch nicht dem Ehemann oder jemand anderem überlassen. Nach dem Motto, macht alles mein Mann, kenne ich mich nicht mit aus, interessiert mich nicht. Das ist ein echt fataler Fehler. Das ist keine Rocket Science und bekannt. Man muss jetzt kein Experte, man muss nicht Finanzanalyst werden. Es gibt ja Leute wie mich, die transparent und unabhängig arbeiten. Und deswegen sage ich nur Mädels, geht's an und schiebt's nicht weiter auf.
Das ist doch ein richtiger Abschlussappell und wer in Frankfurt oder sonst wo sitzt und dich gerne kennenlernen möchte, du bist ja bei uns auch in unserem Beratungs-Listing-Service dabei oder einfach mal Carmen Stephan googeln, man findet dich sofort. Du, danke dir für deine Insights heute. Ich glaube, da haben wir kurz und knackig die wesentlichen Sachen abgehandelt, damit ihr so ein bisschen Überblick kriegt, Do's und Don'ts, was eure Versicherung angeht. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr heute wieder zugehört habt. Mehr Infos gibt es natürlich wie immer auf hermanni.de. Unseren Newsletter nicht vergessen zu abonnieren. Und ja, wir sind auf Facebook, LinkedIn, Instagram. We are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day. Until next time und ciao.
Ciao.